Die Aktie lautet ja auf Teilhabe an den Erträgen einer Firma, die sich als Konkurrent an irgendeinem Markt behaupten muss. Und dann darauf zu spekulieren, diese Erträge sind sicher und steigen womöglich. Das will gut bedacht sein. Wer da ernstlich als Profi in diesem Geschäft tätig ist, der muss an Gott und die Welt denken, am Ende sogar an die Ermordung des amerikanischen Präsidenten und dass die dazwischen prasseln könnte, weil dann ist auf einmal das eine viel und das andere überhaupt nichts mehr wert. Diese Art von Spekulationen, die ich jetzt nicht weiter ausmalen will, täglich veranstaltet und von den beiden Seiten, die sie in konträrer Absicht abstellen, jeden Tag an der Börse vermittelt, sodass ein Kurs rauskommt, gibt bekanntlich den nächsten Übergang der Spekulation, dass man nämlich nicht mehr auf die Solidität der Firma spekuliert oder ihre Insolidität, sondern auf den Kursverlauf selber, dass aus dessen auf und ab abgeleitet wird, wie es wahrscheinlich weitergeht, sodass sich auf die Spekulation auf einen gewissen Ertrag, die Spekulation auf das fiktive Kapital, das diesem Ertrag zugrunde liegt, selber substituiert. Dann wird aufs fiktive Kapital und die Entwicklung der Summe, die da fingiert ist, auf die wird spekuliert und dann wächst ein Wert, ein Geldeigentum, das sogar die schöne Eigenschaft hat, sich zu verzinsen, niedergelegt in einem Wertpapierportfolio, nicht zuletzt bestückt mit Aktien, und Tag für Tag an den verschiedenen Märkten dieser Welt entscheidet sich neu, wie viel fiktives Kapital da eigentlich in der Welt ist. Ich denke einerseits, dass ich hier bloß Bekanntes referiere, vielleicht tendenziös. Andererseits unterstelle ich auch, dass hier in dem Saal niemand ein Experte in diesem Geschäft ist. Und das ist auch noch ein Merkmal dieser Art von Geschäft. Klar, es gibt freischaffende Dilettanten dieses Gewerbes, Amateure der Aktie, die gemeinsam Clubs bilden und dann auch mitspekulieren und meinen, sie haben die Sache total gut in der Hand. In der Hauptsache aber findet dieses Geschäft, und jetzt kommt ein schöner Übergang, zwischen denen statt, die die Wertpapiere selber schaffen. Denn wenn man sich mal fragt, wer ist denn für diese ganzen Wertpapiere die Kundschaft? Na gut, dann wird manchen sein durchtriebener Anlageberater von der Vereinsbank einfallen. Und man selber kommt sich vor als gemeinter Kunde und ist es am Ende auch. Aber unabhängig davon, ob man Wertpapiere selber kauft, kann man sicher sein, dass die Bank, bei der man seine Girokonten hinterlegt hat und seine Miete abrufen lässt, dass diese Bank mit diesem Geld was Besseres zu tun hat, als irgendeinem Friseur seinen Laden zu kreditieren. Sondern das, worauf die Profis dieses Geschäfts selber spechten, das sind die Wertpapiere von ihresgleichen. Die kennen einander ja, wissen ihre Solidität einzuschätzen, wissen auch, was da verdient wird. Und wenn dann eine Bank ein Verzinsungsversprechen in die Welt setzt oder ein Großunternehmen in Form einer Aktie oder Anleihe, dann ist das für die Profis dieses Geschäfts natürlich ein wunderbarer Akt. Da tun wir unser Geld hinein. So wie sie umgekehrt ihrerseits in Bezug auf ihr Geschäft Wertpapiere ausgeben, um menschenfreundlicherweise andere an ihren Erträgen zu beteiligen, dafür aber vor allem deren Geld einzusammeln. Ich müsste natürlich nicht fragen, warum die das machen. Die werden schon alle darauf spekulieren, dass sie auf diese Art des Geschäfts mit der gewinnen. Interessant ist das, was dabei rauskommt. Nämlich, da kommt das raus, was unter dem Stichwort Refinanzierung läuft. Was ist denn das für ein Ding? Wenn Banken sich aufbauen und finanzieren irgendein Geschäft, dann stellt man sich bei Refinanzierung oftmals die Bank in einer Notlage vor, jetzt hat sie da was hingegeben, jetzt braucht sie das Geld wieder. Und dann emittiert sie ein Wertpapier, das sie an die Finanzmärkte verkauft. Naja, so blöd ist keine Bank, dass sie ein Geschäft finanziert, mit dem sie schnurstracks in Geldnot selber bekommt. Es ist umgekehrt. Das, was man Refinanzierung nennt, ist für die Bank eine Gelegenheit, ihrerseits ein Wertpapier zu schaffen, ein fiktives Kapital zu postulieren in Gestalt eines Wertpapiers, also in Höhe, meinetwegen in Höhe des Geldes, das sie verliehen hat, sich selber in Gestalt eines fiktiven Kapitals einen Wert zuzumessen, den sie verkaufen kann. Dann hat sie das Geld auch wieder. Sie hat ein Verzinsungsversprechen verkauft und hat gleichzeitig eben das Geld wieder, das sie in das alte Geschäft gesteckt hat und damit Masse für ein neues Geschäft. Wo dann natürlich die Frage ist, wo tut sie denn das Geld mit dem neuen Geschäft, das Geld rein, das sie aus diesem Geschäft, dem alten, aus der Refinanzierung erlöst hat. Naja, und wenn sie dann keinen Friseur finden, dem sie es meistbietend verscheuern kann, dann findet sich schon wieder irgendein Wertpapier, wo das gut aufgehoben ist. Weil diese Kette der Refinanzierung, die spinnt sich ja fort. Weil jeder, der ein Wertpapier kauft, jetzt natürlich nicht ein einzelnes, aber damit geben sich die Banker sowieso nicht ab, der verschafft sich damit eine Ertragsquelle, er kauft ja ein Verzinsungsversprechen, der verschafft sich eine Ertragsquelle, die ihn dazu befähigt, seinerseits neue Ertragsversprechen in die Welt zu setzen. Dass das, was sich da im Kreis rumdreht, nicht einfach bloß ein sinnloses Gewühle ist, liegt daran, dass mit jedem dieser Käufer und Verkäufer natürlich die Spekulation verbunden ist, im Zuge des Geschäfts vermehrt sich das, was ich an Kapital fingiere. Bei Aktien ist es unmittelbar ablesbar. Wer Aktien kauft, der spekuliert natürlich nicht einfach drauf, dass er irgendwann vielleicht mal da eine Dividende sieht. Beziehungsweise das machen wirklich nur blutige Amateure. Die Profis reflektieren darauf, dass das, was sie heute an fiktivem Kapital kaufen, aufgrund aller möglichen Entwicklungen an allen Märkten dieser Welt, auf denen das Unternehmen zugange ist, aber vielleicht auch aufgrund von Verschiebungen im Konkurrenzverhältnis dieses Unternehmens zu anderen und, was weiß ich, aufgrund von welcher Imponderabilien sonst und letztlich aufgrund des bisher gelaufenen Kursentwicklung. Ein Käufer dieser Papiere von Aktien, der spekuliert natürlich darauf, dass das fiktive Kapital, das er heute realisiert, morgen eine größere Summe darstellt. Deswegen ist dieses ein Finanzinstitut kauft dem anderen dessen Wertpapiere ab. Der Motor dieses absurden Geschäfts besteht in der gar nicht absurden Erwartung, dass allenthalben ein Zuwachs an fiktivem Kapital passiert. Zuwachs nicht bloß in dem Sinn, dass mehr von den Dingern in die Welt gesetzt werden, sondern dass die Dinger, die gestern in die Welt gesetzt worden sind, übermorgen mehr Kapital repräsentieren als eben zum Zeitpunkt ihres Kaufs. In dieser, muss ich noch eins erwähnen, ohne in die Technik der ganzen Scheiße einzusteigen. Dieses Spekulationsgeschäft, dem ist gleich schon an der Nasenspitze anzusehen, Spekulationsgeschäft, so eine Pinocchio-Nase hat, dass jeder, der da investiert, natürlich ein doppeltes Interesse verfolgt. Erstens, er will möglichst viel. Das ist die Arie mit der Gier, die jetzt so immer abgespielt wird. Das andere ist, dass mit dem scheuen Reh, er will natürlich Sicherheit. Er will, dass das auch, also ein gieriges, scheues Reh will Sicherheit für seine Geldanlage. Und man glaubt es nicht, es gibt auch dafür Angebote. Zum Beispiel dann wieder einen findigen Weltkapitalisten, der sagt, ich versichere dir dein Papier. Ich versichere dich zum Beispiel gegen einen Ausfall einer Anleihe. Du hast irgendeinen, ach Gott, nehmen wir mal das Beispiel. Ein Zahnarzt hat einem nigerianischen Schwindler Geld geliehen, eine Anleihe gezeichnet, kriegt auf einmal hinterher Schiss und meint, Scheiße, das muss ich jetzt versichern. Dann sucht er sich einen Anlageversicherer, der ihm sagt, ich garantiere dir mindestens die Hälfte, dass du wiederkriegst. dann muss, aber das ist jetzt ein blödes Beispiel aus der extremen Ecke, das fängt schon an, wenn eine Bank einen ganz schlichten, redlichen Kredit vergibt an irgendeinen Gewerbetreibenden und sich nicht sicher ist, ob der auf die Dauer der Laufzeit des Kredits solvent ist und bleibt. Dann gibt es schon dafür Agenturen, von den Banken selber gegründet, die diesen Kredit versichern, also der Bank gegen eine gewisse Gebühr, wie das bei Versicherungen üblich ist, garantieren, dass im Falle eines Kreditausfalls die Summe, vielleicht sogar der Zins, erstattet wird. Was ist denn jetzt das für ein Geschäft? Das ist selber gewissermaßen das komplementäre Spekulationsgeschäft zu dem der Bank. Da wird ja von dem, der einen Kredit versichert, nicht bloß die Gebühr kassiert, sondern außerdem darauf spekuliert, dass der Unglücksfall nicht eintritt, sodass man von dem, was man an Gebühren bezahlt hat, möglichst wenig zahlen muss. Das kennt ja jeder von seiner eigenen Versicherung. Und diese Versicherung, das Versicherungsgeschäft, das ist nicht nur selber ein Finanzgeschäft parallel zu dem, was Sparkassen und Banken treiben, sondern es ist auch ein Geschäft, das sich auf die Geschäfte, die Banken und Sparkassen selber treiben, richtet und das natürlich viel interessanter wird, je riskanter die Geldanlage wird. Man kann also als Investor in diesem Bereich die Risiken, die man mitgekauft hat, selber verkaufen. Das heißt, man findet einen Versicherer, der einem gegen Gebühr eine Garantie gibt. Und dieser Versicherer, der verbucht die Gebühren selber als regelmäßige Einnahmen. Und was macht ein Versicherer mit regelmäßigen Einnahmen? Der rechnet sie als Verzinsung eines Kapitals, das er zwar gar nicht hat, aber das er wieder in ein Wertpapier verpacken und verkaufen kann. Und schon hat man wieder eine neue Sorte Wertpapier, das sich insbesondere für diejenigen Banken eignet als Geldanlage, die bei diesem Versicherer ihre eigenen Geschichten versichert haben. Ich sage das deswegen, diesen Zirkel, weil dieser Zirkel die Potenz hat, sich zu einer Spirale zu entfalten. Gerade die Profis des Geschäfts generieren fiktives Kapital, spekulieren auf dessen Wachstum und kaufen es sich in steigender Größenordnung wechselseitig ab. Und wenn ihnen das, was so im normalen Anleihe- und Aktiengeschäft läuft, nicht reicht, dann gehen sie dazu über, Derivate aus diesen Kreditverhältnissen zu kreieren, ihren Erfindungsreichtum in der Weise spielen zu lassen, welche Papiere kann man dann in Bezug auf die Wertentwicklung eines Papiers selber noch ausgeben, sei es als Versicherung. Jedes Versicherungspapier ist von der anderen Seite her betrachtet ein Spekulationspapier. Man kann auf die Entwicklung, auf die Chancen einer Versicherung selber spekulieren, das in ein Papier verwandeln und wieder den Profis dieses Geschäfts verkaufen. Das muss ich jetzt so blöd diesen Zirkel auf dem so rumreiten, weil anders gar nicht erklärlich ist, wie im Finanzsektor über wenige Jahre Geldsummen zustande kommen, eben fiktives Kapital in Form von Wertpapieren, also Wertsummen aufgehäuft werden, und da ist die gute abendländische Trillion für zuständig. Also nicht die amerikanische Trillion, was ja bloß 1000 Milliarden sind, sondern gleich eine Million Milliarden. Aber ich will damit jetzt niemanden groß beeindrucken, das machen die ja schon selbst mit ihren gigantischen Geschäften, sondern ich wollte einen Hinweis darauf geben, wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Das ist dieser sich selbst erweiternde, zur Spirale sich ausformende Zirkel der wechselseitigen Käufe und Verkäufe zwischen den Agenten des Finanzkapitals. Das ist alles jetzt eigentlich nur die Einleitung dazu. Was ist denn jetzt, wenn es jetzt heißt, das soll doch jetzt das große Problem sein, der Interbankenhandel lahmt. Er ist womöglich sogar zum Erliegen gekommen. Es wird einem dann in den Wirtschaftsseiten der Zeitungen so bebildert wie, die leihen sich nichts mehr. Dabei bräuchten sie jetzt bloß mal von heute auf morgen so ein bisschen Help from my friends, mal einen kleinen Zuschuss, damit man den Saldo ausgleichen kann. Morgen kriegt das zurück, aber die sind dermaßen misstrauisch, die rücken sich nichts mehr raus. Dieses Bild ist in mehrfacher Hinsicht albern. Erstens, das, was da an Saldenausgleich so in Bezug auf das alltägliche Geschäft von unser einen zwischen den Banken fließt, das ist allemal in der Rechnung mit drin. Und das könnte nie das Problem sein, schon gar nicht in der Größenordnung, die in dem Zusammenhang immer genannt wird. Zweitens, wenn das die Wahrheit wäre, die Banken drücken sich wechselseitig benötigte Kredite nicht mehr raus, deswegen werden sie am Ende alle insolvent. Das ist in sich deswegen implausibel, weil das unterstellt, dass die Banken Geld haben, dass sie sich nicht mehr rausdrücken. Ja, wenn sie alle Geld haben, dass sie sich nicht mehr rausdrücken, wieso sollen sie sich dann rausdrücken? Dann haben sie ja, was sie brauchen, um zu zahlen. Das Geld wird ja dadurch nicht mehr, dass sie es sich wechselseitig leihen, denkt man als normaler Mensch, wenn man diese Nachrichten liest. Wenn man jetzt aber meine Arie von der letzten halben oder dreiviertel Stunde im Kopf hat, dann ist völlig klar, was Interbankengeschäft ist und was eigentlich unterbleibt, wenn das unterbleibt. Dann ist nämlich was Grauenhaftes passiert für die Banken. Dann ist mal als erstes diese Spirale der wechselseitigen Käufe und Verkäufe von Wertpapieren an irgendeiner Stelle mal abgebrochen. Irgendein Derivat, das ist jetzt die Derivate auf die Hypothekenzinsen von amerikanischen Hypothekenschuldnern waren, das ist wirklich Zufall. Aber an irgendeiner Ecke unterbleibt dann mal die Bedienung des Verzinsungs- und Ertragsversprechens. Dann entwertet sich automatisch, wenn die Bedienung des Versprechens unterbleibt, dann fragt man sich ja, was ist denn dann das Versprechen selber noch wert? Ja, bei einer Aktie sinkt der Kurs. Bei manchen Derivaten ist gleich klar, dann will es gar keiner mehr haben. Dann hat es gar keinen Wert. So was passiert laufend. Das gehört zum Geschäft dazu, dass Wertpapiere aller Gattungen, vom einfachsten Kredit bis zum kompliziertesten Derivat, wertlos werden, weil niemand sie mehr haben will. Nochmal, wenn das Verzinsungsversprechen nicht mehr akzeptiert wird, dann verflüchtigt sich das in diesem Verzinsungsversprechen in Form eines Wertpapiers fingierte Kapital. Dann muss man irgendwann den Wert, den man sich da zugesprochen hat, in Form eines fiktiven Kapitals, den kann man streichen, sobald man dieses Wertpapier wirklich nicht mehr verkaufen kann. Und wenn es eine Aktie ist, die eben ewig in der Welt bleibt, dann muss man auf einmal registrieren, die ist heute nur noch halb so viel wert, wie damals, als ich sie gekauft habe. Also, an irgendeiner dieser Ecken kommt immer dieses Geschäft zum Erliegen. Da verwandeln sich immer erwartete Gewinne in zu registrierende Verluste. Das steckt das Finanzsystem normalerweise weg. Es ist eine Frage der Quantität. Wann die Entwertung übergreift auf eine ganze Kategorie von Papieren. Wann sie von einer Kategorie von Papieren übergreift auf die zugrunde liegenden Verzinsungsversprechen einer Bank oder eines Finanzinstituts. Das hat man jetzt noch so im Ohr mit, dann sind auf einmal alle Hypothekenkredite, selbst wenn sie einzeln genommen alle noch solide sind, dann ist diese Kategorie Papier, Derivate auf solche Hypothekenpapiere, die sind auf einmal alle zweifelhaft. Die auf mit ihnen gegebenen Ertragsversprechen werden nicht mehr geglaubt. Sie werden nicht mehr gekauft und verlieren ihren Wert. Die Versicherungen, die sie versichert haben, werden in Anspruch genommen, womit sie nie gerechnet haben und sind auf einmal vielleicht nicht gleich pleite, aber nur noch als eigenes Geschäft die Hälfte wert. So geht eine Kettenreaktion los. Dass die Entwertung des einen Wertpapiers bei dem Investor, der es gekauft hat, eine Lücke reißt. Entweder muss der Emittent blechen, also das Wertpapier, das er verkauft hat, gewissermaßen wieder zurückkaufen, obwohl es nichts mehr wert ist. Er muss aus seinem eigenen Vermögen Geld hinlegen, er hat einen Verlust. Oder der Investor, der es gekauft hat, kriegt von seinem Emittenten den Bescheid, hier kaufe ich das nicht mehr ab, dazu bin ich gar nicht verpflichtet, dann hat der Investor einen Verlust. Ist letztlich auch wurscht, wenn man sich daran erinnert, in unserem Bankengeschäft sind alle Beteiligten als Investoren und Emittenten tätig. Und wenn eine ganze Kategorie von Wertpapieren wertlos wird, dann betrifft es nicht bloß diejenigen, die sie emittiert und gekauft haben, sondern es betrifft dann den eigenen Wert der Unternehmungen, die auf sich, auf ihre anderen Geschäfte, Aktien und Anleihen und sonstige Wertpapiere ausgegeben haben. Und alle, die das besitzen, sind jetzt auf einmal mit betroffen. Meine solide Postbank erfahren, muss ich jetzt erfahren, hat Verluste daraus, dass Lehman Brothers an irgendwelchen Derivaten auf Hypothekenpapiere von sonst wo pleite gegangen ist. Die Verschränkung dieser Banken untereinander, das ist nur ein kleines Beispiel für das, was Interbankengeschäft geleistet hat, nämlich eine wechselseitige Verschränkung dessen, was alle diese Banken sich als ihr Geldkapitalvermögen gutschreiben. Und das hat natürlich die andere Seite, dass wenn an irgendeiner Ecke der Verfall einreißt, die anderen mit betroffen sind. Jetzt dauert diese Arie inzwischen anderthalb Jahre. Und es ist bewundernswert, mit welcher Zähigkeit das Finanzsystem über diese anderthalb Jahre daran festgehalten hat, diese Entwertung wird nicht zu einer Spirale. Die lässt sich gewissermaßen in einzelnen Segmenten unseres Interbankengeschäfts lokalisieren, isolieren und muss unsere vielen anderen Wertpapiergeschäfte nicht betreffen. Zug um Zug ist dann doch eine Kategorie von Wertpapier nach der anderen mit in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine der ersten Weichenstellungen auf dem Sektor war, dass Banken Verluste einräumen mussten und damit ihr eigener Börsenwert gefallen ist. Das hat dann nämlich bedeutet, alle, die diese Aktien besitzen, sind mit reingerissen, haben weniger als zuvor. Und das ist eine Frage der Zeit, wie sie das verbuchen müssen und den Offenbarungseid leisten müssen, das haben wir nicht mehr. Wenn dann doch nicht bloß Minderung des Kapitalwerts einer Firma einreisen, sondern richtige Pleiten, dann geht die Sache ihren Gang und jetzt kann man ja, wenn man Lust hat und als Rentner sonst nichts zu tun hat, kann man sich ja mal die Zeitungen des letzten Jahres anschauen, wie so jede Woche eine Meldung zur anderen kam. Und dann auch die ersten Rettungsmanöver des Staats. Diese Hypothekenbank, die retten wir jetzt. Der gebe ich als Staat für ihre Schulden, die nichts mehr wert sind, von mir aus Geld, was ihr sonst niemand geben würde. Ja, was solche Rettungsaktionen angerichtet haben. Die haben nämlich immer was Zweideutiges. Wie jede Staatsaktion dieser Art, jede Hilfe von Seiten des Staates, die andere Seite hat, dass das die offizielle Feststellung ist, dass da eine Notlage vorliegt. Also, wem geholfen wird, dem hat man zu Recht misstraut und dem misstraut man jetzt erst recht. Eine ganze Kette von solchen Konsequenzen hat sich über die Jahre da aufgebaut. Ich habe wahrscheinlich die schönsten vergessen, aber das ist ja wurscht. Im Oktober dieses Jahres, oder Ende September, Oktober, war es dann so weit, da waren schon Rettungsmanöver passiert, wo der Staat wirklich zweistellige Milliardensummen für einzelne Institute locker gemacht hat, nicht um denen ihre Verluste abzukaufen. Die Verluste haben sie außerdem in zweistelliger Milliardenhöhe alle nach und nach registriert. Sondern um das Überleben des Instituts zu sichern. Und da muss man jetzt was zum Überleben sagen und vielleicht wird das von meinem Einstieg von vorhin her plausibel. Es ist ja schon tödlich für eine Sparkasse, wenn alle Sparkassenkunden hingehen und sagen, ich möchte mein Geld wieder haben. Dann muss die Bank, die Sparkasse nämlich sagen, hab nichts, ist gerade unterwegs. Und im blödesten Fall kommt es nie mehr wieder. Also ist es auf seiner kapitalistischen Mission irgendwie gefallen. Das, was einer Sparkasse von ihren Kunden nicht passieren darf, tun sich die Finanzkapitalisten wechselseitig an, wenn sie sich ihre Papiere nicht mehr abkaufen. Das ist nämlich nicht bloß der Tatbestand, na gut, dann lassen Sie es. Ein schlechtes Geschäft geht sang- und klanglos, ohne große Aufregung zu Ende. Sondern das heißt, das, worauf die Banken ihre eigenen Erträge gegründet haben, nämlich das Versprechen anderer, man hätte Teil an deren Erträgen und das wäre so gut wie ein schönes Vermögen, das geht zugrunde. Wenn der Handel mit diesem fiktiven Kapital unterbleibt, die Fiktion eines Kapitals in Bezug auf ein Ertragsversprechen, die muss ja wahr werden, indem dass man dieses Investment verkauft. Sonst hat die Bank ja das Geld nicht, sondern bloß ein Versprechen in die Welt gesetzt und keiner will es haben. Also ein fiktives Kapital, das keiner haben will, ist dann gleich gar keins. Jetzt findet der Zustand statt, dass fiktives Kapital in irrsinnigen Größenordnungen, die mal akzeptiert waren, Kapitalien fiktiver Natur, gegründet auf Ertragsversprechen, die von ihren Käufern, den Investoren, als ihr Vermögensbestand verbucht und zur Grundlage eigener Wertpapieremissionen gemacht worden sind. Dass dieses fiktive Kapital, das mal eins war, weil es keinen Käufer mehr findet, wo es einen Käufer finden muss, gleich nichts mehr ist. Das ist das Registrieren von Verlusten, von dem man manchmal liest. Dass Banken dann Vermögensbestandteile durchstreichen müssen. Also das, was Sparkunden ihrer Sparkasse nicht antun dürfen, indem sie sich in eine Reihe stellen, wie die Engländer, und sagen, her mit meinem Zaster. Das tun die Banken selber sich in Bezug auf ihr Wertpapiergeschäft gerade an. Das ist der Inhalt von dem, was eingebrochene Märkte, lahmgelegtes Interbankengeschäft heißt. Und was heißt denn jetzt dieses? Man könnte sich ja erstmal, und das wird einem ja auch bei allen Rettungsmanövern so ein bisschen nahegelegt, auf den Standpunkt stellen, ja, dann haben halt die Banken nichts. Haben sie halt verzockt. Schied ihnen recht, kann man sogar noch dazu denken, wenn man drauf ist so. Der Haken ist nur, es gibt ja kein Guthaben, das irgendwer in dieser Gesellschaft hätte, getrennt von dem, was die Banken für ihr Geschäft verwenden. Wenn also die Bundeskanzlerin, wahrscheinlich ohne übermäßige Expertise, aber entsprechend beraten durch ihre Fachwelt, sich genötigt sieht, Anfang Oktober 2008 im Fernsehen zu sagen, wir helfen zwar den Banken, aber letztlich sichern wir damit Spar- und Girokonten von uns allen, dann legt sie damit offen, was tatsächlich unterwegs ist. Nämlich, dass die wechselseitige Lahmlegung des Finanzgeschäfts nicht bloß den Überbau lahmlegt, sondern das gesamte Geld der Gesellschaft, das in diese Sorte Geschäft geflossen ist. Es steht also mit dieser Krise im Finanzsektor nicht eine Krise in irgendeinem Sektor an, wie jetzt meinetwegen in der Autoindustrie, die kriegen ihre Autos nicht mehr los, naja, dann ist es halt schade um die Arbeitsplätze der Autobauer. Sondern der Stoff, der gar nicht mehr verkäuflich ist, der in diesem Sektor verdirbt, weil er nicht mehr verkäuflich ist, das ist der Stoff, der die Zahlungsfähigkeit der ganzen Gesellschaft repräsentiert. Diese Krise ist allen Ernstes die Enteignung des Geldvermögens der Gesellschaft. Der Witz ist der Treppenwitz, sage ich jetzt noch dazu, dass man das gar nicht merkt. Und zwar deswegen nicht, weil das erstens alles seine Zeit braucht, bis sich das mal so durchwühlt, bis in die kleinsten Geldanlagen. Obwohl die Warnung, eure Sparkonten, die standen Anfang Oktober auf dem Spiel, die wären perdu gewesen beinahe, die steht. Das ist schon von der amtliche Hinweis drauf, es ist nicht bloß irgendwas, eine Geldkrise oder sowas, sondern hier hat der Kapitalismus zum einem Resultat gebracht, dass der Enteignung aller Geldbesitzer gleichkommt. Ja, das ist zugedeckt dadurch, dass mit den Ziffern, dass die Ziffern überhaupt nicht alle gleichzeitig durchgestrichen sind, dass mit denen noch weiter gewirtschaftet wird, dass sogar noch weiter spekuliert wird. Es wird sogar auf den Niedergang des Finanzsektors von Mitgliedern dieser erlesenen Gemeinde selber spekuliert. Man kann sogar, wie heißen die Dinger, Leerverkäufe machen, um am Niedergang eines Konkurrenten zu verdienen. Die sind so schön, diese Leerverkäufe, dass man die denen sogar verbieten musste, damit sie sie nicht mehr treiben.